Kaum glauben, ich habe euch einen König mitgebracht. Die Bibel ist voller toller Könige, sage ich euch. Heute geht es um den König Hiskia. Hiskia bedeutet, Gott ist meine Stärke. Über den König Hiskia lesen wir im zweiten Buch Könige, in der zweiten Chronik und beim Propheten Jesaja, der zu dieser Zeit gelebt hat. Es war wieder voller Kostbarkeiten, wie halt so Gottes Wort ist. Es sind wieder nur 6 Kapitel aus diesem Buch und man könnte eigentlich, würden 10 Stunden nicht reichen, um darüber zu staunen einfach, was Gott uns da mitgegeben hat in seinem Wort. Also der Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde im Südreich von Juda. Und er regierte für 29 Jahre. Sein Vater Ahas, der war sehr gottlos. Der hat diese ganzen Götzenbilder wieder aufgestellt und hat Altäre gehabt, wo sie, was weiß ich, wie viele Göttern gedient haben. Aber der Hiskia, das heißt ja immer bei den Königen, und er legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn so-und-so wurde König und er wandelte wie sein Vater so-und-so. Ja? Und bei Hiskia, er wandelte nicht wie sein Vater Ahas, nicht wie sein gottloser Vater, denn es heißt über ihn, und Hiskia tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Stammvater David vor ihm. Sein Vorbild war nicht sein Vater, sondern sein Stammvater, nämlich der David, von dem er auch in den Psalmen gehört hat und gelesen hat. Ob das auch an seiner Mutter lag, weiß ich nicht. Es war die Tochter von Zacharja, der auch ein Berater war von seinem Opa. Auf jeden Fall hat er sich ein gutes Vorbild genommen. Und Hiskia lässt all diese Götzen entfernen für die fremden Götter. Er entfernt alle Altäre bis auf diesen einen, auf dem geopfert werden soll. Und Hiskia merkt, Gott ist mit ihm. Gott gefällt, was er da tut. Über den Hiskia heißt es, und er... Jetzt habe ich es vergessen. Also er wandelte praktisch mit Gott und Gott hatte Gefallen an dem, was er tat. Er hat ihm Gelingen geschenkt für das, was er gemacht hat. Und er stellt die Tributzahlungen, also diese Abgaben nach Assyrien auch wieder ein, den sein Vater immer gezahlt hat. Und er kämpft erfolgreich gegen die Philister. Und Gott segnet ihn. Und er geht weiter. Er fängt an, diesen Tempel auszuräumen. Da waren fremde Altäre mitten in diesem Haus Gottes, das der Salomo, auch ein Stammvater von ihm, so eingeweiht hatte, mit so viel Lobpreis, mit so viel Ehre. Da waren fremde Altäre drin, die kamen alle raus. Er hat das Haus des Herrn wieder ausgebessert, hat die Türen mit Gold überzogen und er hat geschaut, dass dieser Priesterdienst wieder kommen, der hat ihn wiederhergestellt und auch diesen Levitendienst, nämlich dieser Lobgesang vor dem Herrn. Das alles hat er wieder in die Wege geleitet und Gott segnet ihn. Und er ruft im ganzen Land eine Umkehr aus. Er sagt, kehrt um zu diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir wollen umkehren von diesen Göttern, von diesen Götzen, zurück zu diesem einen lebendigen Gott. Und er schickt diese Läufer ins Land und die Läufer, die gehen durch die Lande, durch jede Stadt und sie rufen. Und dann steht, in einem der Kapitel steht, und die Läufer wurden verspottet an vielen Orten. Wie, wir sollen dann nach Jerusalem gehen und dem einen, wir haben doch hier unsere Götter, kann ich mir richtig vorstellen. Sie wurden verlacht, verspottet und sie laufen aber weiter und bringen die gute Botschaft. Wir kehren um als ganzes Volk, wir wollen diesem einen Gott dienen und dessen Jerusalem. Kommt nach Jerusalem, wir feiern das Fest, wir feiern dieses Passa. Es wurde schon lange nicht mehr gefeiert. Und dann heißt es, und viele kamen nach Jerusalem, um zu feiern. Und dann steht da drin, es war aber große Freude in Jerusalem. Warum war die Freude? Weil Gott mit ihnen war, weil sich Gott dazu gesellt hat. Weil Gott zu denen sich gesellt, die von Herzen ihn anbeten. Weil Gott bei denen ist, die ihr ganzes Herz auf ihn richten. Und zu denen hat er sich gesellt, nicht zu den Spöttern, die sind zu Hause geblieben. Aber die, die kamen, da war große Freude. Und dann im vierten Regierungsjahr Hiskias, da kommt der König von Assyrien, er rollt über die Lande und stellt seine Herrschaft her und er führt dieses Nordreich Israel, wo die ganzen Könige waren, die immer wieder auf diesen fremden Götzen gedient haben, er führt sie in Gefangenschaft. Warum? Weil der König von Assyrien so stark war? Nee, weil Gott es zugelassen hat, weil sie eben gottlos waren. Das ging weiter bis zum 14. Regierungsjahr Hiskias. Da fällt dieser König von Assyrien, er hieß Sanherib, nach Juda. Er kommt hier nach Juda und geht an Jerusalem vorbei und landet in Lachisch. Das ist eine befestigte Stadt gewesen. Er hat alle befestigten Städten, 25 oder was, oder 45, hat er alle belagert, eingenommen, erobert, weggeführt. Und dann war er in diesem Lachisch. Und dann, was macht Hiskia? Er weiß, bald ist er in Jerusalem, der möchte ja nach Jerusalem. Er stellt die Wasserversorgung her, er verstopft sämtliche Quellen, weil er nicht will, dass der Feind praktisch von diesem Wasser trinkt. Er buddelt einen Tunnel nach Jerusalem, dass sie nicht von der Versorgung abgeschnitten sind. Er bereitet sich vor auf diesen Kampf, er stellt die Stadtmauer her, er bestellt Leute für sein Heer. Er bereitet sich für die Verteidigung vor und er ermutigt die Bewohner Jerusalems. Das hat mich auch so stark. Er sagt, der König, seid zuversichtlich und mutig, habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder seinem mächtigen Heer, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weitaus größere Macht. Er hat nur Menschen an seiner Seite, uns aber hilft der Herr. Unser Gott, er kämpft für uns. Und das Volk glaubte den Worten von Hiskia, wie schlau, dem König von Juda. Sie glaubten ihm. Und so sendet Hiskia dem Sanherib folgende Botschaft nach Lachisch. Ich habe falsch gehandelt. Ich zahle dir, was du verlangst, wenn du nur wieder umkehrst. Er nimmt jetzt auch eine Möglichkeit wahr, wo er sagt, okay, ich befriedige jetzt diesen Herrscher von Assyrien. Vielleicht dreht er auch ab, wenn ich ihm sämtliche Zahlungen gebe. Und so verlangt der König von Assyrien 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Ich habe mal ausgerechnet, das sind 10.000 Kilo Gold und 1.000 Kilo Silber und 1.000 Kilo Gold. Dazu muss er leider diese ganze Türen vom Tempel wieder abkratzen, das steht so im Wort, die er so mühsam wieder angebracht hat und nimmt das ganze Gold und Silber, was er findet aus dem Tempel, aus seiner eigenen Schatzkammer für diesen König von Assyrien. Sein Vater hatte damit Glück, der hat es nämlich so gemacht, um den Feind so zu stillen und zum Frieden zu bewegen. Und so macht er das jetzt genauso. Aber der Sanherib, der nimmt zwar das Geld und das Gold und das Silber, noch eins weiter, da ist er nicht abgeneigt, klar, aber er zieht nicht ab, er bleibt im Land. Und er geht noch weiter, statt sein Heer abzuziehen, schickt er seinen Offizier und noch zwei andere mit einem Heer nach Jerusalem. Und Sanheribs Männer, sie spotten über Gott und Hiskia und rufen auch dem Volk zu. Dann hat der Hiskia hat noch drei Männer rausgeschickt, seine Berater, und die haben noch zu diesem Offizier dann gesagt: Oh, sprich in der Sprache zu uns, wo das Volk nicht versteht. Sprich einfach nur zu uns. sagt der Offizier, nee, meine Rede ist nicht nur für euch. Hört ihr Volk? Und ich kann mir vorstellen, die saßen überall auf der Mauer und haben gehört und dann ruft er hoch, so spricht König Sanherib von Assyrien. Wer lässt euch glauben, dass ihr die Belagerung Jerusalems überleben könnt? Wenn Hiskia zu euch sagt, der Herr, unser Gott, wird uns vor dem König von Assyrien retten, täuscht er euch und verurteilt euch zum Hungerstod. Wisst ihr denn nicht, dass es Hiskia war, der sämtliche Höhenheiligtümer und Altäre seines Gottes zerstört hat und Juda und Jerusalem befahl, nur noch vor einem Altar sollt ihr anbeten und darauf opfern? Wisst ihr denn nicht, was ich und meine Vorfahren mit den Völkern der Erde gemacht haben? Konnten die Götter dieser Völker ihre Anhänger etwa vor mir retten? Nennt mir nur einen einzigen Gott jener Völker, die meine Vorfahren vernichtet haben, der sein Volk gegen mich schützen konnte. Warum glaubt ihr, euer Gott sei mächtiger? Lasst euch doch nicht von Hiskia täuschen und in die Irre führen. Ich sage es noch einmal, kein Gott, nicht ein einziger hat sein Volk jemals vor mir oder meinen Vorfahren retten können. Auch eurem Gott kann dies nicht gelingen. Die gehen rein zum König Hiskia, sie waren erschüttert, die Leute waren erschüttert, aber sie waren still, sie haben keinen Ton geantwortet. Und König Hiskia geht rein, er kleidet sich in Sacktuch, das haben die damals so gemacht, um die Trauer, um dieses, jetzt geht nichts mehr, im Prinzip auszudrücken. Er kleidet sich in Trauer und geht in den Tempel. Er schickt seine Boten zum Propheten Jesaja und bittet um Gebetsunterstützung. Und dann kommt die Antwort durch den Jesaja zu ihm. Hab keine Angst wegen der lästerlichen Rede, die der Diener des Königs von Assyrien gegen mich gehalten hat. Ich werde dafür sorgen, dass der König von Assyrien die Nachricht erhält, dass seine Anwesenheit zu Hause dringend erforderlich ist. Dann werde ich dafür sorgen, dass er in seinem Land zurückkehrt und dort werde ich ihn mit dem Schwert töten. Und zu dieser Zeit hört der Sanherib, der in diesem Lachisch weilt, dass Ägypten ihn angreifen will und er muss sich jetzt entscheiden, entweder nimmt er Jerusalem ein oder er geht zurück und wappnet sich für diesen Kampf gegen Ägypten. Und dazu entschließt er sich auch genauso, wie der Prophet es vorausgesagt hat. Aber er verfasst einen Brief an Hiskia und da geht er noch einen Schritt weiter in seinem Spott. Hiskia erhält folgenden Brief. Diese Botschaft ist für König Hiskia von Juda bestimmt. Lass dich von deinem Gott, auf den du vertraust, nicht mit Versprechungen täuschen. Der König von Assyrien werde Jerusalem nicht erobern. Du weißt sehr wohl, dass die Könige von Assyrien alle Länder vernichtet haben, wohin sie auch kamen. Warum sollte es dir anders ergehen? Und der Hiskia, der nimmt diesen Brief, ich meine, das waren keine leeren Worte. Das war so. Er hatte alle vernichtet, die ihm in die Quere kamen. Er hatte alle Götter, die Leute hatten, vernichtet. Das war Tatsache. Aber dann kommt die eine echter Lieblingsstellen in der ganzen Bibel von mir. Dann kommt diese Stelle, wo dieser König Hiskia diesen Brief nimmt und er geht zum Tempel und er fällt auf seine Knie und dann heißt, und er legte diesen Brief vor den Herrn. Er legt ihn ab und dann betet er. Herr, Gott Israels, der du zwischen Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Höre meine Worte, Herr, und erhöre mich. Öffne deine Augen, Herr, und sieh, höre Sanheribs Lästerworte gegen den lebendigen Gott. Es stimmt, Herr, dass die Könige Assyriens all jene Völker und ihr Land vernichtet haben. Sie haben die Götter dieser Völker ins Feuer geworfen, denn es waren ja gar keine Götter, sondern nur Holz und Stein von Menschen geschaffen. Die konnten sie vernichten. Aber Herr, unser Gott, rette uns von seiner Macht. Dann werden alle Königreiche der Erde wissen, dass du alleine Herr der Gott bist. Und auf dieses Gebet bekommt der Hiskia auch wieder eine Antwort. vom Jesaja oder von Gott durch Jesaja. Und er sagt ihm, der König von Jerusalem wird, der König von Assyrien wird Jerusalem nicht erobern. Er wird nicht mal seinen kleinen Zeh da reinsetzen, er hat gesagt, seinen Fuß wird er nicht reinsetzen. Denn so spricht der Herr, denn ich werde diese Stadt verteidigen und retten, um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe. Und in dieser Nacht ging der Engel des Herrn hinaus ins assyrische Lager und tötet 185.000 Mann. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, lag alles voller Leichen. Da brach König Sanherib von Assyrien das Lager ab und kehrte in sein Land zurück. Und er blieb in Ninive. Und eines Tages, als Sanherib im Tempel seines Gottes Nisroch anbetete, wurde er von seinen Söhnen getötet. Auch genauso, wie der Prophet es vorausgesagt hat. Das so ganz kurz die Geschichte von Hiskia. Was können wir von Hiskia lernen, habe ich mich gefragt. Ich habe einfach mal 7 Punkte rausgestellt. Was können wir von ihm lernen? Erstens, Hiskia nimmt sich ein gutes Vorbild. Er nimmt sich nicht das Vorbild von seinem gottlosen Vater, sondern von David. Von diesem David, wo er gelernt hat, wenn David betet in Psalm 121, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sein Blick geht zu diesem Herr und Gott von seinem Stammvater David. Wer ist dein Vorbild in deinem Leben? Wer darf dir Ratschläge erteilen? Das zweite ist, Hiskia dient Gott mit ganzem Herzen. Das heißt, für ihn ist es keine Frage, er entfernt diese ganzen Götzen. Er möchte keinen Gott neben anderen Göttern haben. Er richtet sein Herz auf den einen. Und im Neuen Testament, im 1. Petrus, da steht, denn er hat selbst gesagt, Gott, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Für uns gilt es auch. Er möchte dich und mich reinigen von allem, was nicht einfach in unser Leben gehört, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir können seine Gnade in Anspruch nehmen und das Kreuz auf uns nehmen. Täglich, ja, das hört man so, was heißt denn das? Ja, uns unterordnen, unser Fleisch wirklich kreuzigen, unser Fleisch zu unserem Fleisch sagen, nein, Jesus ist der Herr, Jesus, ich berufe mich auf dieses Kreuz, auf diesen Gekreuzigten und auf den Auferstandenen. Er möchte, dass wir unser Leben auch in Ordnung bringen. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und dieser Hiskia, er geht in dieser Götzenentfernung noch einen Schritt weiter, wie alle anderen Könige vor ihm. Und zwar entfernt er auch diese eherne Schlange. Diese eherne Schlange, die in der Wüste ihr kennt alle die Geschichte, die Israeliten werden alle von diesen Schlangen gebissen und dann soll Mose diese eherne Schlange aufrichten, auf die alle schauen sollen und dann werden sie nicht sterben, wenn sie auf diese eherne Schlange schauen. Und diese Schlange haben sie diese ganzen Jahrhunderte haben sie bewahrt. Das war ein richtiges, weiß nicht, was wie nennt man es heute, es wäre eine richtige Reliquie wahrscheinlich gewesen in heutiger Zeit. Und damals war das auch so. Die haben diese eherne Schlange, die haben ihr Opfer gebracht. Völlig. Ja, das war Mittel zum Zweck. Ja, Gott wollte sagen, vertraut mir. Aber nee, wie die Menschen so sind, haben sie dieses genommen und auch noch angebetet. Und das durch die ganzen Könige durch. Und der Hiskia hat diese eherne Schlange in Trümmer, ja, gesetzt. Und das hat, glaube ich, den meisten Menschen da nicht gefallen, weil das war was jahrhundertelanges Erinnerungsstück. Ja? Manchmal ist die Liebe vielleicht zu einem Erinnerungsstück größer geworden wie die Liebe zu dem, der dahinter steckt. Kann man sich jeder mal selber sich fragen. Haben wir auch vielleicht solche Erinnerungsstücke, wo wir Gott erlebt haben und dann rückt aber dieses Erinnerungsstück mehr in den Vordergrund? Hallo? Macht's weg. Gott ist der, der dahinter steht. Ihm gehört die Ehre und nicht einem irgendwie, oh, mit dieser Bibel bin ich zum Glauben gekommen, die erhalte ich mir jetzt als heilig. Was soll das? Gott ist heilig. Ja, und Ding ist, dass ich zum Glauben kam, dass ich erkannt habe, ich bin Sünder, ich brauche ihn. Und nicht irgendwas, was uns dazu geholfen hat. Drittens, Hiskia vertraut auf Gott in dieser Bedrohungszeit und ermutigt selber auch noch die Bewohner von Jerusalem. Hiskia weiß, Gott ist größer und in Sprüche 3, Vers 5, da steht, vertrau auf dem Herrn von ganzem Herzen, vertraue nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Nicht nur vertrauen, sondern auch von diesem Bösen weichen, einfach in ihm bleiben, an diesem Gott sich dranhängen, kleben sozusagen und ihm vertrauen. Und wir wissen, in 1. Johannes steht, der in mir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Weißt du das auch? Der in dir ist, wenn du ein Kind Gottes bist, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Alle Bedrohung, was dir Kummer bereitet, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der vierte Punkt ist, Hiskia bittet Jesajas Hilfe im Gebet. Und auch für uns gilt es heute, in schwierigen Zeiten, es hilft so, wenn man Geschwister an der Seite hat, die mitkämpfen im Gebet, die einen mittragen, wo man einfach das Telefon schnappen kann und sagen, hey, bitte bete, ich komme da, ich brauche jetzt einfach Unterstützung. So einen Rücken frei halten, kann man es auch nennen. Und in Galater 6, Vers 2, da steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir tragen einander die Last, ja. Wir bringen sie zu diesem Gott, der sowieso alle Last getragen hat. Und heute Morgen habe ich noch gelesen im 1. Thessalonicher, da schickt der Paulus den Timotheus zu den Thessalonichern, steht im Thessalonicher Brief. Und deswegen schicke ich Timotheus, habe ich zu euch geschickt, damit er euch erbaue in eurem Glauben, weil ihr gerade in dieser Bedrängnis seid. Wir brauchen das, wir brauchen einander. Gott liebt es, wenn wir diese Gemeinschaft haben und uns gegenseitig stärken, uns erbauen mit Liedern und Gebeten und Zusprüchen. Lasst uns nicht nachlassen in dem. Das gilt auch für euch Kinder. Untereinander. Hey, komm, jetzt beten wir zusammen. Oh, mir geht's nicht. Komm, wir beten zusammen. Macht's zu eurem Lebensstil. Es ist keiner zu jung oder irgendwie, es passt nicht rein. Doch, Gott passt rein, weil er da ist, weil er in euch ist, wenn er ihm nachfolgt. Ihr seid in ihm, er in euch. Der fünfte Punkt, Hiskia breitet diesen Brief vor Gott aus. Das ist so ein, einfach so, ich selber habe es auch schon immer wieder so gemacht. Ich habe meine Sachen vor Gott ausgebreitet, regelrecht. Ich habe auch schon mal einen Brief vor ihm ausgebreitet. Ja. Oder vielleicht sind es bei dir die Kontoauszüge, die du ausbreitest oder die Sorgen über deine Kinder oder keine Ahnung, deine Kündigung für was auch immer. Du breitest es vor Gott aus. Vielleicht sind es auch deine Zukunftspläne. Die breitest du vor ihm aus, du schüttest dein Herz vor Gott aus. Du kommst vor ihn. Und dein Problem ist nicht unlösbar für diesen mächtigen Gott. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, der einfach nur erstaunlich ist und so uns zum Vorbild ist. Nämlich Hiskia geht mit seinen Problemen zum Tempel. Ja, er bereitet den Brief vor sich aus, aber dann fängt er nicht an, oh, und der Brief, und oh, was schreibt er drin, der ist so groß, der König von Assyrien ist so groß. Nee, was macht er? Er breitet ihn aus und dann redet er über Gottes Größe. Er richtet seinen Blick weg von diesem Brief, weg von diesem Mensch, der ihn so verspottet hat. Er richtet seinen Blick auf diesen mächtigen Gott. Und es gibt so ein Zitat, das ist mir eingefallen: Erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl deinen Problemen, wie groß Gott ist. Und das hat der Hiskia gemacht. Er hat diesen Brief erzählt, wie groß Gott ist. Und dann erhebt er ihn: Herr, Gott Israels, der du zwischen den Cherubim thronst, der sitzt auf dem Thron. Es gibt kein höherer Thron. Das weiß der Hiskia. Es gibt kein höheres Wesen als diesen lebendigen Gott, der du thronst. Du allein bist der Gott über alle Königreiche. Du bist der Gott über alle Königreiche, über Herbolzheim, über Deutschland, über Europa, über die ganze Welt, über das Universum. Du hast es ja erschaffen. Du bist doch der Schöpfer von Himmel und Erde. Ist dir das heute, morgen bewusst, zu welchem Gott wir hier singen? Er ist der Lebendige, er ist der, der über allem thront. Über allen deinen Problemen, über allen deinen Sorgen, über allen deinen Wünschen auch. Über deinem Zustand, über deiner Vergangenheit, über deiner Zukunft. Und der Hiskia, er weiß, an wen er glaubt, und er bekennt ihn. Und dann sagt er: Öffne deine Augen, Herr, und sieh, höre Sanheribs Lästerworte gegen dich. Er verurteilt absolut diese Spottreden, und wir dürfen das auch tun. Diese Verspottung, dieses von oben herab, dieses dürfen wir auch zu Gott bringen und sagen: Herr, wie steht's auch, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Und dann wird ihm klar, und es ist reine Gnade, wenn man das erkennt: Ja, das stimmt, die anderen Götter, die hat er vernichtet, aber die waren ja tot. Das war ja alles tot, auf das sie ihr Leben gebaut haben. Aber du bist nicht tot, du bist lebendig. Dich kann man nicht vernichten, im Gegenteil. Jeder wird seine Knie vor diesem Gott beugen. Jeder. Jeder, der hier im Raum sitzt. Jeder hier in Herbolzheim, egal wenn du heute noch triffst, egal wenn du den Rest von deinem Leben noch treffen wirst, jeder, es kommt der Tag, wo jeder seine Knie beugt vor diesem König, vor diesem Herr, der auf dem Thron sitzt. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, dann ist es, wenn die Menschen gestorben sind. Und ich bete, dass jeder, der hier sitzt, und ich bete das auch noch für viele andere, dass sie ihre Knie beugen vor diesem lebendigen Gott, solange sie atmen hier auf der Erde. Solange sie erkennen: Ja, ich beuge meine Knie, weil du bist der Gott, der mir das Leben gibt, der mir den Lebensatem einhaucht, und du bist auch der Gott, der mir den letzten Atem wieder nimmt. Wir haben keine Gewalt über unseren Lebensatem. Das ist mir jetzt die letzte Woche nochmal so klar, so kostbar, so geworden, als wir unsere Oma eben begleitet haben, bis zu diesem letzten Atemzug. Und irgendwann dazwischen habe ich zu Gott geschrien: Du bist der Herr. Ich saß an ihrem Bett und habe gesagt: Du bist der Herr über Leben und Tod. Man kann es nicht beschleunigen, man kann es nicht erweitern. Keiner kann eine Elle, wie es auch im Wort Gottes heißt, dem Leben zusetzen. Er ist der Herr über den letzten Atemzug. Ist dir das bewusst? Und wir glauben an den Gott, der möchte, dass wir das hier auf der Erde noch machen, solange wir leben, unsere Knie beugen. Weil Jesus ist gekommen, es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott will nicht, dass du verloren gehst, sondern an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und dann, wenn wir vor ihm stehen, dann wir beugen durchweg unsere Knie, ob hier oder dann vor ihm. Das wird ein Fest, da wird Freude sein. Ist es dir bewusst? Alle werden ihre Knie beugen. Und der siebte und letzte Punkt ist: Das absolut Wichtigste in unserem Leben ist die Beziehung zu unserem Gott. Nur wenn wir diese Beziehung haben zu diesem lebendigen Gott, diese lebendige Beziehung, diesen Vater im Himmel, diesen Erlöser Jesus Christus, diesen Tröster in uns, dieser Heilige Geist. Es gibt nichts Wichtigeres. Und nur dann kann man das bekennen, was auch in Römer 8, Vers 31 steht, nämlich: Was kann man dazu noch sagen, zu dem Allem? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Und das möchte ich dir heute zusprechen, wenn du zu diesem Jesus gehörst. Wenn Gott für dich ist, wer kann da noch gegen dich sein? Vater im Himmel, und ich danke dir, das ist eine Wahrheit, die kann man nicht begreifen mit dem Verstand. Die kann nur unser Geist begreifen und nur in deiner Gnade. Und um das bete ich, um diese Erkenntnis von jedem, der hier im Raum ist, dass wir unsere Herzen dir entgegenstrecken und sagen, ja, ja, du sollst der Herr sein von meinem Leben. Ich erkenne dich an als diesen lebendigen, als diesen heiligen Gott. Und ja, ich erkenne dich an, dass du der Herr bist über Leben und Tod. Und ja, ich erkenne an, dass ich Sünder bin, wenn ich hier auf die Welt geboren bin. Und ja, ich brauche deine Erlösung. Ich brauche deine Erlösung am Kreuz, Jesus. Und ich danke dir für deine Liebe, dass du diese Erlösung schenkst. Und ich danke dir, dass das auch nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Dass wenn wir deine Kinder sind, dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, damit wir möglichst viele Menschen auch hier der Hölle entreißen und in dein Reich mit reinnehmen. Weil unser Leben ein Zeugnis wird von deiner Liebe, weil unser Leben ein Zeugnis wird von deiner Herrlichkeit. Wie wir an dir festhalten, auch in Bedrängnis, wie wir einander ermutigen, stärken, wie wir einander lieben. Herr, das ist reine Gnade, wenn wir das erleben. Und wir beugen unsere Knie vor dir. Du bist der Herr. Und Herr, das wollen wir jetzt einfach auch ausdrücken im Lobpreis, dass du alle Ehre bekommst, weil du bist der Gott, der sagt, ich bin, du bist, in Jesu Namen. Amen.